herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lange Rede, kurzer Sinn. Leben, Leute und Liquidität. Heute geht es um ein Thema, über das viel geschwiegen wird, nämlich Gewalt. Gewalt in Beziehungen. Und ich möchte dich jetzt kurz auf eine Reise mitnehmen. Stell dir einen Menschen vor, den du liebst. Deine Tochter, deine Schwester, deine beste Freundin. Und stell dir vor, dieser Mensch sitzt abends auf der Couch. Neben ihr sitzt ein Mann, der nach außen hin völlig normal wirkt. Er arbeitet, er lacht mit Freunden, er wirkt freundlich. Und trotzdem liegt in dieser Wohnung etwas in der Luft, nämlich die Angst. Nicht jeden Tag sichtbar, nicht immer laut, aber oft genug, dass jemand nachts wach liegt. Viele Menschen glauben immer noch, Gewalt sei etwas, das man sofort erkennt. Schreie, blaue Flecken, Polizei. Und ich sag dir eines, die Wahrheit ist viel stiller. Gewalt beginnt selten mit einem Schlag. Sie beginnt mit Kontrolle. Sie beginnt mit Sätzen wie: Mit wem hast du telefoniert? Du übertreibst wieder. Ohne mich würdest du es ganz sicher nicht schaffen. Und irgendwann einmal passiert etwas Gefährliches. Nicht nach draußen, sondern im Kopf da drinnen. Der Mensch beginnt zu glauben, dass das vielleicht normal ist. Oder dass er selbst schuld ist. Oder dass er wirklich keine Wahl hat. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber. Nicht vorsichtig, auf gar keinen Fall beschönigend, sondern ganz ehrlich. Denn eines ist wichtig zu verstehen. Gewalt beginnt nicht mit einem Schlag. Sie beginnt damit, dass jemand langsam seine Freiheit verliert. Und manchmal beginnt sie auch damit, dass jemand finanziell abhängig wird. Meine heutige Gästin, Sabine Bulten. Sie ist psychosoziale Beraterin und systemische Coachin. Und sie arbeitet genau dort, wo das Leben plötzlich kippt. Wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Sicherheit plötzlich wegbricht, wenn jemand erkennt, so kann es einfach nicht weitergehen. Sabine begleitet Menschen in Momenten, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die wirklich hoffentlich alles verändern können. Momente, in denen Menschen beginnen zu verstehen, ich muss etwas ändern. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast und danke, dass du mir zu diesem Thema deine Zeit schenkst. Vielen lieben Dank, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, weil du weißt, das Thema liegt mir sehr am Herzen.
Ich möchte dieses große Tabuthema brechen und in die Gesellschaft bringen. Und Sabine, gleich meine erste Frage an dich. Wenn Menschen zum ersten Mal zu dir kommen, haben sie schon meistens einen langen Weg hinter sich, gell?
Ja.
Und viele versuchen vorher Monate oder auch Jahre lang alles alleine zu lösen. Und was ist meistens dieser Moment davor aus deiner Erfahrung jetzt? Natürlich nicht mit Namen zu nennen, alles ist anonymisiert, sondern es ist mir so wichtig, hier deine Wahrnehmung unseren Hörerinnen und Hörern zu geben.
Also ich kann es jetzt nicht auf ein Ding festmachen, aber du hast recht, sie haben alle miteinander einen langen Leidensweg hinter sich, weil wir Frauen doch sehr sozialisiert sind, auszuhalten. Alles für die Familie zu machen, durchzuhalten, für die Kinder, fürs Haus, für alles, nur nicht für sich selbst. Und eben dieses Bemühen, ich muss mich nur noch mehr bemühen, mehr Geduld haben, dann wird schon. Und je nachdem, wie hoch diese Schmerzgrenze bei Frauen ist, irgendwann ist dann dieser Moment erreicht, wo sie merken, ich kann einfach so nicht mehr. Und das ist unterschiedlich, was da passiert, aber es ist manchmal passiert irgendetwas Auslösendes und das muss nicht, also nicht immer Gewalt sein, aber wo sie merken, ich verliere mich in dieser Beziehung komplett und dann wird eben aufgrund Social Media, ich mache auch sehr viel Bewusstseinsarbeit dazu oder sie sprechen mit einer Freundin, wo ihnen irgendwann bewusst wird, vielleicht ist das doch nicht meine Schuld, sondern vielleicht rennt in meiner Beziehung irgendwas echt schief.
Kannst du uns bitte verraten, weil viele Menschen denken ja bei Gewalt sofort an körperliche Gewalt. Und ich habe auch erfahren dürfen, Gewalt beginnt ja viel, viel früher. Kannst du uns als Expertin bitte mal Formen von Gewalt beschreiben, die in einer Beziehung am häufigsten passieren?
Genau, wie du es richtig sagst, Gewalt ist nicht nur körperliche Gewalt. Das ist eh schon dann die Alarmstufe rot, wo es einfach keine Diskussion mehr gibt, ob ich jetzt gehen soll oder nicht. Diese psychische Gewalt oder emotionale Erpressung, alles was da reinspielt, beginnt ja mit diesen Themen, wie du schon kurz angesprochen hast, dieses meine Gefühle in Frage stellen, wenn ich sage, du, das verletzt mich, stell dich nicht so an, ja. Oder Beleidigungen wie du bist dick geworden oder Beurteilung des Aussehens von Frauen, was ja sehr oft passiert, aber halt nicht auf die schöne Art und Weise, den Job der Frau runterzumachen oder gar nicht, sagen, na, du brauchst nicht arbeiten gehen, du kümmerst dich um die Kinder, also wo so Entscheidungen über den Kopf der Frauen hinweg getroffen werden und das passiert tatsächlich immer noch. Also ich habe Kundinnen zwischen Anfang 20 und Mitte 70, ja. Es passiert in allen Altersgruppen, es passiert in allen Schichten, das gibt's auch in anderen Ebenen. Dass Frauen finanziell auch abhängig gemacht werden, bewusst. Also es passiert immer noch, dass Frauen in Grundbücher nicht eingetragen werden, weil der Mann entscheidet, das braucht man nicht. Also es ist so subtil im Alltag, dass die eigenen Gefühle abgesprochen werden, die Bedürfnisse abgesprochen werden und einfach beschlossen wird, wir machen das so und was du dazu zu sagen hast, zählt nicht.
Fühle ich so gut und diese Entwertungen, gell? Ja. Und dieses, es kommt ja ganz, ganz schleichend, ja. Und bei mir war es selber so, ich habe von meinen beruflichen Erfolgen erzählt, ja, und immer wieder kam dann, naja, das ist ja eh nichts, ja. Ich habe Millionen Deals abgeschlossen, ja, und dann kam wieder, warum hast du nicht das gemacht oder warum hast du nicht das gesagt? Ja, und also diese Entwertungen und dieses wirklich Kleinhalten und Kleinmachen. Genau.
Und das erlebe ich, also ich kenne es aus eigener Geschichte auch und ich habe viele Kundinnen, die in Top-Positionen sind. Und genau das erleben, was du jetzt erzählst.
Deswegen haben wir ja auch schon festgestellt, dazu kommen wir noch, dass ja Gewalt tatsächlich kein Opferthema ist, sondern ein Gesellschaftsthema. Und da haben wir gesagt, wir setzen uns zusammen und möchten das noch mehr in die Welt hinaustragen und enttabuisieren. Sabine, du arbeitest ja mit vielen Menschen in den verschiedensten unterschiedlichsten Lebenssituationen zusammen. Und was überrascht dich selbst immer, wenn du siehst, wen Gewalt tatsächlich betrifft?
Also es überrascht mich manchmal gar nichts mehr und manchmal dann doch immer wieder, ja, wie Frauen noch entschuldigen. Ja, also das erlebe ich wirklich tagtäglich, wo sie trotzdem noch den Partner entschuldigen, es erklären, warum solche Dinge passieren. Dann immer so dieses sagen, ich will ihn ja nicht zerstören. Und ich hatte erst am Freitag wieder ein Gespräch mit einer Kundin, wo es halt echt so war, wo ich das Gefühl hatte, es ist körperliche Gewalt auch im Spiel. Und nach der Frage, erfährst du körperliche Gewalt, war mir stille. Dann kam tatsächlich diese Antwort, ja, aber ich habe ihn provoziert. Und das sind Momente, wo ich mich nach wie vor noch sehr ohnmächtig fühle. Und da tut es mir immer weh, wenn von außen über solche Frauen geurteilt wird, so, sie ist ja selber schuld, dass sie bleibt. Warum geht sie nicht? Warum sucht sie sich auch so einen aus? Also ich kenne diese Kommentare auf meine Posts ohne Ende. Und das macht mich noch mehr wütend. Weil man kann nicht urteilen über Menschen, wenn man deren Umstände nicht kennt, wenn man deren Abhängigkeit nicht kennt. Und man schlittert schneller in so eine Situation, als man denkt.
Ja, das ist richtig. Und ich habe es auch in meiner Solo-Folge schon gesagt, sag niemals nie.
Richtig.
Denn du weißt es nicht. Und ja, das kann ich dir nur bestätigen, weil ich ja, wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, von meiner Solo-Folge, ich habe Anzeige erstattet und leider die Anzeige zurückgezogen. Und ja, hier würde ich mir sehr stark auch wünschen, in der Polizeiarbeit, ja, nicht die Frage gestellt zu bekommen, ob man vielleicht provoziert hat, ja. Also das kann ich nur aus Erfahrung selbst teilen. Danke auch dafür, dass du das bestätigst, diese Wahrnehmung mit deinen Klientinnen oder Patientinnen. Was ist dir lieber?
Ich sage Klientinnen oder Kundinnen.
Gut, Klientinnen. Ja. Was glaubst du, warum es so lange dauert, dass jemand erkennt, das, was ich hier lebe, ist nicht normal? Viele Betroffene hören ja auch von außen diesen Satz, der unheimlich schnell gesagt wird, dann geh doch einfach. Und warum zeigt dieser Satz vor allem eines, dass viele Menschen die Realität so einer Beziehung überhaupt nicht greifen können?
Dieses dann geht doch endlich ist das eine und oft kommt ja von außen, jetzt reißt es euch zusammen, ihr habt Kinder und Haus, also da geht man nicht einfach. Also es gibt ja Einflüsse verschiedenster Art und Weise. Ich meine, du kennst das ja selber und ich kenn's auch aus meiner Beziehung noch. Wenn du mittendrin steckst, du willst dieses Dilemma nicht wahrhaben. Ja, irgendwie redet man sich sehr lange schön, weil man es vorgelebt bekommen hat auch. Ja, also ich komme aus einer Familie, niemand geschieden ist, also da wird ausgesessen und ausgehalten. Und das war für mich auch irgendwie so ein langer Glaubenssatz, ich zerstöre die Familie, ich darf nicht gehen. Und das ist, glaube ich, das, warum Menschen in so Beziehungen das lange nicht wahrhaben wollen und es um jeden Preis wegschieben wollen oder vertuschen wollen, beziehungsweise bei Frauen kommt ja auch noch dazu, dieser ganze Mental Load, diese ganze Beschäftigung, weil sie ja alleine für alles zuständig sind, dass sie gar nicht 5 Minuten Zeit haben, einmal nachzudenken, wie geht's mir eigentlich hier? Was brauche ich?
Ich fühle dich so sehr und das, was ich so schade finde, und das kann ich auch nur bestätigen, dieses im Kopf drinnen haben, bei mir war es zumindest so, es ist meine dritte Ehe. Was werden die Leute sagen?
Ja,
jetzt ist schon wieder geschieden.
Ja.
Und also dieses... Wohin einen die Gesellschaft überhaupt treibt. Ja.
Also wir sind 2026, es ist aber nach wie vor noch der zweite Satz nach den finanziellen Sorgen, die bei mir die Frauen aufbringen, ist das, was wird das Umfeld sagen? Was wird die Familie sagen? Was wird die Nachbarin, die Tante Mitzi und was auch immer? Ja. Und wenn man sagt, das ist jetzt nicht wichtig, wer was sagt, die Leute, die dich unterstützen, werden dich nicht bewerten. Die bewerten, die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und das ist aber wirklich, wirklich ganz schrecklich manchmal. Da merkt man ein bisschen Stadt-Land-Gefälle. Also am Land ist es normal um ein Eck schwieriger, wo sogar die eigenen Mütter denen Töchtern in den Rücken fallen und eben sagen, du kannst dich doch jetzt entscheiden lassen, ihr habt gemeinsam ein Haus. Also diese Wertigkeit, ja, weil ich habe selber eine Tochter. Also egal, was jemand ein Schloss gemeinsam mit jemandem hätte, wenn sie nicht gut geht, bitte möchte ich sie dabei unterstützen zu gehen.
Wobei es sowieso irrsinnig mutig ist, wenn du dich überhaupt jemanden anvertraust.
Absolut, ja? Genau. So weil weit
bei mir
muss
hat's ja niemand gewusst. Ja. Jahrelang nicht. Ja. Sabine, ich möchte gar nicht über mich reden, weil das können Sie euch in der Solo-Folge davor anhören, meine Geschichte. Aber also in deiner Arbeit gibt es Momente, wo du immer wieder erlebst, dieser ich kann so nicht weiterleben. Wie fühlt sich dieser Moment an? Ist das ein lauter Moment oder eher ein stiller Moment? Ist es ein Moment der Wut oder ist es ein Moment der Klarheit? Wie nimmst du das bei deinen Klientinnen wahr?
Klarheit fehlt ihnen manchmal. Das ist, glaube ich, das, wann sie dann bei mir aufpoppen, ja? Weil sie ja dann irgendwie Klarheit suchen. Also das ist so ein, sie sind sicher bis zu einem gewissen Grad wütend, aber Wut ist ganz schlecht, das ist ja nicht erlaubt, das ist ja total verpönt, nicht? Weil wir dürfen ja nicht wütend sein, wir Frauen. Nicht? Aber natürlich sind sie irgendwie innen drinnen wütend, ohnmächtig, erschöpft. Also das, was sehr, sehr groß ist, ist die Erschöpfung und die Müdigkeit von diesem Kämpfen. Kämpfen um die Familie, kämpfen um die Beziehung, weil darf man nicht vergessen, die Frauen haben davor schon wirklich alles geleistet. Die sind im Beziehungsburnout, ja, weil die haben Paartherapien angeleiert, haben romantische Abendessen organisiert und alles versucht und zu Hause sitzt irgendjemand und sagt, ich bin super, ich tue nichts, ja. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo sie merken, sie haben alles ausgeschöpft, es geht nichts mehr. Und dann ist das, wo in meinem Raum, online oder offline, alles sein darf. Dürfen sie wütend sein, sie dürfen weinen, sie dürfen enttäuscht sein, sie dürfen erschöpft sein, alles. Und dann darf man mal aussprechen, was man sich nicht aussprechen darf, dieses eigentlich will ich gehen.
Kann nicht Wut sowas bei mir, unheimliche Kraft auslösen.
Unbedingt.
Also wie siehst du das als Beraterin?
Unbedingt, ja? Wut ist wichtig.
Kann nicht Wut wirklich sein, okay, das gibt mir Kraft, meine Wut, oder?
Ja. Aber es ist Wut, erlauben sich viele Frauen nicht. Ja.
Weil man nicht wütend sein darf.
Weil man nicht wütend sein darf,
die Gesellschaft gesagt hat.
Ja.
Oder
ja, natürlich.
Die Eltern daheim gesagt haben.
Darf
Wut in
die Wut ist
wichtig.
Also der Überbegriff meiner Kundinnen war immer das, Frauen, denen es reicht. Ja. Und wenn es einer Frau einmal reicht, dann ist sie wütend und dann will sie etwas machen. Ich möchte aber die Frauen rechtzeitig abfangen, dass die Wut nicht so ausläuft, dass es eine Krankheit wird, dass es eine Depression wird, dass es gegen sich selber geht, sondern dass sie wirklich wütend ist und einmal ausspricht und sagt, so mache ich nicht mehr weiter, es reicht mir und ich gehe. Und dann für dieses Gehen brauchen sie Klarheit. Und da braucht es halt jemanden wie mich zum Beispiel, weil es einfach so viel zu entscheiden gibt. Es sind so viele, es gibt auch vieles zu betrauern. Ja, es ist ja doch, irgendwie geht eine Beziehung zu Ende, es geht auch finanziell viel zu Ende und da gibt es ja viel zu klären. Und das macht Angst und es lähmt halt wieder.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, ich kann es auch nur bestätigen, ohne Begleitung hätte ich es nicht geschafft. Ja. Lass uns bitte mal über die finanzielle Realität reden. Viele Menschen glauben ja, Gewaltbeziehungen würden einfach verlassen werden, sobald jemand erkennt, was passiert. Aber die Realität ist ja viel komplizierter. Viele Menschen bleiben nicht, weil sie nicht wollen, ja, sondern viele Menschen haben leider nicht die Möglichkeit, gehen zu können, weil sie finanziell abhängig sind, weil sie kein eigenes Einkommen haben, weil sie Angst haben, wie du gesagt hast, mit Kindern vor dem Nichts zu stehen. Wie oft erlebst du in deiner Arbeit, dass genau diese finanzielle Abhängigkeit der unsichtbare Käfig ist?
Also ich würde sagen 2/3.
Wirklich?
2/3, ja. Aber es gibt sicher auch noch Frauen, die es sich finanziell sehr wohl leisten könnten, aber aus anderen Gründen sich nicht trauen anfangs. Aber das Finanzielle ist ein Riesenthema, weil du kannst sagen, 2/3 der Frauen sind Teilzeit, weil sie wegen den Kindern. Und dann ist es halt schon, das ist ein finanzielles Risiko, ja, dann zu sagen, okay, ich muss mir dann eine Wohnung suchen vielleicht, weil ich weiß ja nicht, meistens kommt dann, ich ziehe sicher nicht aus, ja. Beziehungsweise könnte es in einem gemeinsamen Haushalt bleiben, also wie soll sie ihn auszahlen und, ja. Und darum ist es mir immer so wichtig, also meine erste Phase ist immer, dass ich die Frauen einmal auflade, Akku aufladen. Weil in so einem Nebel-Erschöpfungszustand können sie keine Entscheidung treffen, das geht nicht, ja. Und wenn wir dann so ein bisschen aufgeladen sind, geht es darum, wirklich einmal mit die finanzielle Situation einmal wirklich realistisch zu beleuchten. Manchmal ist es gar nicht so schlimm, wie es scheint. Manchmal müssen wir halt noch ein bisschen einen Plan haben, um auszuhalten und eine Strategie entwickeln, wie wir mal ein bisschen finanziell einen Polster aufbauen könnten. Und es ist wichtig, einen Termin mit einer Anwältin zu machen. Darum sind mir die Kooperationen mit Anwältinnen so wichtig, weil die bringen dann rechtliche Fakten, die auch wieder Klarheit und sehr oft auch Sicherheit bringen und sagen, na ja, so schlecht schaut es halt nicht aus, weil mir steht ja das und das und das zu. Und wie oft wir hier gemeinsam erleben, wo es wirklich Tatsachen sind und sie sagt, nein, aber mein Mann hat gesagt, das ist anders.
Wobei, glaubst du nicht auch, es gibt ja noch immer den Passus des böswilligen Verlassens. Das ist ja aus meiner Sicht, das Recht ist überhaupt dazu nicht passend und man muss ja auch sagen, dass nach einer Wegweisung darf der Täter ja wieder nach 14 Tagen zurück. Ja, also das ist ja das Schlimme und ich stimme dir nur zu, hier sich unbedingt rechtliche Beistand zu holen, einmal zu wissen, wie man richtig agiert und damit dieser Bumerang nicht nach hinten losgeht, gerade auch was die finanzielle Abhängigkeit anbelangt. Und ich habe es schon auch erlebt. Ich habe ja vorige Woche schon gesagt, dass ab dem Moment, wo ich über Gewalt in meiner Beziehung gesprochen habe, haben sich mir Menschen geöffnet und mir über ihre gewalttätigen Beziehungen erzählt. Und ich kann das nur bestätigen, da war auch eine mega erfolgreiche CEO dabei.
Ja, ja.
Es war aber auch ein erfolgreicher Arzt dabei. Also Gewalt passiert ja nicht immer nur von Männern an Frauen. Also es gibt auch Gewalt in die andere Richtung, aber in jeder Gesellschaftsschicht, ja, findet man es. Nichtsdestotrotz, auf das möchte ich schon noch auch zu sprechen kommen, selbst wenn man die Möglichkeit hat, sich freizukaufen, sage ich einmal, ist es ja trotzdem bei mir zumindest so gewesen, dass mein Ex-Mann immer wieder gesagt hat, und alle werden sich von dir abwenden und du wirst, deine Mutter wird keinen Kontakt mit dir haben, dein Sohn hat sowieso schon keinen Kontakt mit dir. Ja. Also dieses, du wirst ganz mausalleine dastehen. Mhm. Ja. Und ich muss schon sagen, da hat er eine meiner größten Ängste angesprochen, ja, die Einsamkeit. Und das hat er wunderbar gespielt und das hat mich auch gelähmt. Hast du das auch bei deinen Klientinnen Geschichten, dass dieses ganz bewusste, ich sag krankhafte narzisstische Verhalten, ja, einen in eine Situation bringen kann, wo man wie gelähmt ist?
Ja, natürlich. Und da darf man nicht vergessen, da gibt es die Geschichte, man ist ja mit diesen Menschen sehr lang zusammen oft schon gewesen. Das heißt, der hatte schon Vorarbeit geleistet. Der hatte das Selbstbewusstsein und alles, was dazugehört, ja schon abgebaut. Und wenn es dann irgendwie, Gott sei Dank, dazu kommt, dass sich Frauen trennen, weiß er ja ganz genau, in welche Wunden er reinbohren muss. Ja. Und das ist natürlich einerseits zu sagen, ich nehme dir die Kinder weg, ich vernichte dich, wenn die Frauen finanziell gut dastehen, dann finden sie Möglichkeiten, dass sie sagen, ich mache Rufschädigung, ich schaue, dass du, dass deine Familie und alle werden dann schlecht über dich reden oder du wirst niemanden mehr haben. Und da erwischen sie grundsätzlich uns als Mensch in unserer Urangst, weil wir wollen kein Mensch, wir sind soziale Wesen, wir brauchen ein Umfeld und wollen ein Umfeld. Und wir Frauen sowieso. Wir Frauen haben ja das noch mehr. Wir wollen von allen lieb gehabt werden. Wir wollen ja nicht anecken. Wir brauchen Harmonie. Und wenn jemand so in diesen angeschlagenen Zustand noch diese Urthemen erwischt, ist es auch als Außenstehender nachvollziehbar, dass Frauen dann ängstlich werden und sagen, okay, dann mache ich lieber nicht oder ich zahle oder ich gebe klein bei oder was auch immer.
Ja, kann ich nur bestätigen, kann ich nachvollziehen. Bitte lass uns noch ein bisschen bei Finanzen bleiben, denn viele Leute, die in meinem Podcast zuhören, tragen auch große Verantwortung. Es sind Väter dabei, es sind erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, Führungskräfte. Und wenn wir über finanzielle Eigenständigkeit sprechen, denken viele zuerst an Karriere, an Selbstverwirklichung. Aber in manchen Situationen bedeutet finanzielle Eigenständigkeit etwas viel Grundsätzlicheres, nämlich Schutz und die Möglichkeit zu gehen.
Richtig.
Ja, und die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, ohne vorher um Erlaubnis bitten zu müssen. Und was bedeutet finanzielle Eigenständigkeit aus deiner Erfahrung für Menschen, die irgendwann wirklich den Mut auch dazu aufzubringen und zu sagen, ich gehe?
Diese finanzielle Eigenständigkeit bedeutet ja eben dieses auf Augenhöhe, wie du es richtig gesagt hast. Es heißt nicht, dass ich gehen muss, aber ich muss nicht bleiben, wenn ich nicht mehr möchte. Und ich kann mich anders bewegen, wenn ich weiß, ich bin von dem anderen nicht abhängig. Weil wir verlieren sonst die Ebene. Wenn einer alles besitzt und alles ermöglicht und der andere oder die andere ist dem ausgeliefert. Irgendwo, es besteht einfach keine Gleichberechtigung. Und natürlich ist es immer ein Thema, gerade wenn Kinder dazukommen, man muss die Beziehung neu denken, kein Thema. Aber wir dürfen auch das neu beleuchten und sagen, vielleicht gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, dass beide zurückstecken, ja, dass nicht die Frau komplett absackt und der Mann bleibt in diesen bestehenden Gutverdienerrolle, ja, oder was ich immer propagiere, sprich es davor an, macht einen Ehevertrag, das ist alles unsexy oder Pensionssplitting, was auch immer da dazugehört. Es ist unromantisch, aber es ist wichtig, ja, dass die Frauen ihre Eigenständigkeit behalten und wenn ich einen Beruf nachgehe, ein eigenes Einkommen habe, habe ich ein anderes Standing, ich habe eine andere Stimme und ich habe eine andere Entscheidungskraft.
Absolut. Na, weißt du, was für mich so traurig ist? Ich habe schon das Gefühl, dass auch in den letzten Jahren, gerade auch bei jungen Damen, das kann ich jetzt nur als Financial Plannerin sagen, die meisten haben in Mindeststudienzeit ihr Studium abgeschlossen. Und dann kommt es mir zumindest so vor, passiert wieder dieser Knick zurück ins Biedermeier und es ist überwiegend, also ich rede da wirklich von mehr als 80% in meiner Wahrnehmung, wieder zurück an den Herd. Tut mir leid, wenn ich das so jetzt ganz bewusst sage, wieder in diese finanzielle Abhängigkeit, wieder, ich spüre da oft nicht diese, ich habe diesen Wunsch nach Gleichberechtigung. Wie empfindest du das als Beraterin, als Expertin, als doch deine Hauptklientinnen sind ja Frauen, gell?
Ja. Ja. Das ist auch eine Entwicklung, die mich ein bisschen traurig macht. Man hat einerseits diese Frauen, die sich komplett aus dem Dating zurückziehen und sagen, ich bleibe alleine. Das ist das eine. Und die anderen, diese andere Entwicklung, dieser Trade Wives, was da so total scheinbar auf sie, ich habe es Gott sei Dank nicht in meiner Bubble, aber ich höre sie immer wieder und man liest da sehr viel davon und wir haben auch letztens bei einem anderen Event drüber gesprochen. Es ist eine sehr seltsame Entwicklung, ja, dass dieses, wo du sagst, eine Generation, die eigentlich schon viel weiter sein dürften, könnten, weil wir und unsere Generationen davor viel dafür gekämpft haben. Das geht in eine seltsame Richtung. Da bin ich bei dir und das mit dem Studium, das kann ich bestätigen. Also es gibt ja wirklich Belege dafür, dass wir extrem gut ausgebildete junge Frauen haben und die dann trotzdem wieder zurückgeworfen werden in eine Position, wo man sagt, das passt nicht.
Weil's, freiwillig aber.
Ja, freiwillig.
Also irgendwie
ja.
Freiwillig habe ich das Gefühl.
Teilweise also freiwillig, nicht, ja. Ja, aber teilweise ist es natürlich, weil wir noch vom Außen, vom System her zu wenig Kinderbetreuungsplätze, nach wie vor Unternehmen, die das absolut nicht unterstützen, dass man Führungskraft aus Teilzeit sein kann, dass man Jobsharing machen kann, eine Geschäftsführung zum Beispiel teilen kann. Es gäbe so viele Möglichkeiten, dass wir es vom System her, von Unternehmen sehr wohl Müttern ermöglichen könnten, Karriere mit Kindern zu machen. Aber es besteht nach wie vor noch zu wenig. Und bei Männern ist es schon einerseits dieses, na, ich kann nicht, weil ich bin ja furchtbar wichtig, geht nicht. Unternehmen machen es Männern auch schwer, muss man auch sagen. Und natürlich dieses, es ist einfach noch nicht en vogue.
Ja, leider, gell? Und in manchen Ländern, also in Schweden, ist es ja ganz normal, oder?
Ja. Also es gibt ja tolle Beispiele, ja. Also Island, diese ganzen nördlichen Länder, da kann man es funktioniert, das kann funktionieren, dass beide 30 Stunden gehen, was auch immer. Es ist, darum sage ich, wir müssen in neuen Rollen und Dimensionen lernen zu denken und nicht so dieses Copy-Paste, ja. So haben es halt Mama, Papa gemacht oder so mache ich es nicht, also machen wir es anders. Aber irgendwie so gleichberechtigt Beziehungen sein mögen, in dem Moment, wo es mit Kindern, wenn Kinder kommen, kippt es oft trotzdem wieder.
Also das ist auch meine Wahrnehmung. Ja. Sabine, ich möchte unbedingt darauf zu sprechen kommen, viele Männer, die diesen Podcast hören, haben auch Töchter. Wenn ein Vater heute zuhört und sich nur für einen Moment vorstellt, dass seine eigene Tochter eines Tages in einer Beziehung lebt, in der ihr Gewalt widerfährt, was würdest du diesem Vater sagen? Was sollte er heute verstehen und nicht irgendwann, sondern heute? Schon, da werden meine Augen ganz glasig.
Was ich wirklich allen Vätern mitgeben möchte, bitte seid nicht die Männer, die unter meinem Post schreiben, ich bin nicht so ein Mann, weil ihr seid alle solche Männer, wenn sie nicht schon vorbeugend für Feminismus und für Unterstützung für Frauen eintretet und euch groß und stark macht. Weil du kannst deine Tochter nur damit beschützen, indem du aktiv Frauenbewegungen unterstützt. Nur zu sagen, ich mach ja keine dumme Frauenwitze, reicht nicht. Es muss auch sein, dass ich dagegen anstehe, wenn jemand eine Frau irgendwo beleidigt, abgesehen davon, ob es deine Tochter ist, jeden zurechtweise und sagt, so spricht man nicht, so machst du das nicht. Oder bei Witzen sagt, das ist nicht lustig, hört auf damit. Weil dann mache ich auch direkt und indirekt einen Schutz für meine Tochter.
Absolut.
Und nicht nur in meiner Bubble und sagen, das ist alles nicht, sondern hier geht es wirklich um aktiv Feminismus zu betreiben.
Vor allem Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.
Genau,
und
genau. Deswegen,
es hat ja vorige Woche oder vor zwei Wochen, wir nehmen die Podcast-Folge heute am 17. März auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da war ja diese Demonstration, wo auch Männer gegen Gewalt Gott sei Dank aufgestanden sind.
Genau, ja.
Und welche Rolle spielen Männer in dieser Diskussion? Als Väter, als Partner, als Freunde, als Führungskräfte. Was können Männer konkret tun, damit Gewalt nicht toleriert wird?
Ja, das, was ich angeführt habe, nicht alles belächeln oder runtermachen, dieses klassische, jetzt darf man gar nichts mehr sagen, sondern wirklich zu überlegen, okay, vielleicht könnte ich wirklich auch ein Teil dieses Problems sein, auch wenn ich nicht aktiv gegen Frauen vorgehe, aber indem ich Dinge ignoriere, nicht anspreche und mitmache, bin ich auch ein Fehler im System. Und zu erkennen, dass ich von diesem System nach wie vor noch profitiere. Und dass Frauen nur stark sein können, wenn Männer mithelfen. Weil Feminismus heißt nicht gleich Männerpashing. Das ist ein Blödsinn. Das muss ich jedes Mal, muss ich mir rechtfertigen und es erklären. Das ist es nicht. Ich habe großartige Männer in meinem Umfeld. Ich habe auch das Glück, wieder verheiratet sein mit einem tollen Mann. Aber ich sitze auch öfters mit meinem Mann und erkläre ihm noch so ein bisschen die Keywords da vom Feminismus, dass er das auch versteht, wie das eben ist, im Dunkeln nach Hause zu gehen mit Angst, weil das einfach eine Normalität bei uns Frauen ist, ja, oder trotzdem die Gewalt in den eigenen vier Wänden zu erleben. Ja, natürlich gibt's das auch umgekehrt. Das ist einmal aber man muss immer die Relationen, sondern wirklich alle Männer einzuladen, zu sagen, macht's doch mit, weil Feminismus oder Gleichberechtigung, da profitiert jeder davon, wirklich jeder. Weil das Patriarchat macht ja auch etwas mit den Männern, mit den tollen, guten Männern, die profitieren ja auch nicht davon.
Viele Menschen glauben ja noch immer, dass Gewalt ein privates Problem ist und dass etwas hinter der verschlossenen Tür passiert. Warum stimmt das nicht?
Ich sage, es ist privat, ist es bis zu einem gewissen Grad dann. Also es geht solange es irgendwie im rechtlichen Bereich ist, ja. Aber Gewalt geht uns insofern was an, weil da geht es um Zivilcourage. Da geht es einfach um Menschen zu helfen oder da geht es halt um dieses, ich will mich ja nicht einmischen und geht mich nichts an. Das geht mich sehr wohl etwas an, wenn ich vielleicht Tür an Tür mit einem Ehepaar lebe, wo ich echt das Gefühl habe, da passiert Gewalt in welcher Hinsicht, einfach hinzuhören. Und vielleicht, natürlich kann ich nicht jetzt die Tür da eintreten und sagen, so, da bin ich, ja, aber einfach versuchen, mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen, ja, oder irgendwie aufmerksam zu sein.
Ich sage immer dazu, auch wenn man merkt, dass sich jemand eher isoliert oder sich anders verhält, einfach hinzugehen und immer wieder nachzufragen, wie geht es dir? Ja. Oder, und das hilft schon einmal, dieses Interesse an dieser anderen Person zu zeigen, oder? Kannst du das auch bestätigen?
Ja. Und mit einmal ist es nicht getan, weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von Scham. Ja, also es ist leider Gottes schämen sich immer die Falschen. Ja, es schämen sich ja immer die Gewalt erfahren und nicht die Gewalt ausüben. Und das immer so, nein, das passt schon, das ist eh alles gut und nein, er ist nur überarbeitet, ja, weil es ja irgendwie eine Schutzfunktion ist und weil sich ja Frauen oder Menschen schämen, die in so einer Situation sind, und darum ist es wichtig, hier behutsam voranzugehen und trotzdem immer wieder dranbleiben. Und das hat nichts damit zu tun, dass man weggestoßen wird, sondern manchmal kann man in dieser Situation diese Hilfe nicht annehmen, weil man sich halt so schämt und man müsste sich eröffnen und dann müsste man ja erzählen, dass der eigene Partner gewalttätig ist und dann beschmutze ich den ja, und das will man ja nicht, weil man will ja diese Fassade aufrechterhalten.
Ja, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, vor allem, was immer auch meine Sorge war, und es ist ja dann tatsächlich auch eingetreten, als ich dann darüber Jahre später gesprochen habe, dieses: Wie konnte dir das passieren? Und glaub es mir, ich habe mir das jahrelang, diese Frage habe ich mir in jeder freien Minute gestellt, wie mir das passieren konnte. Und mein wunderbarer Sohn sagt doch ganz offen, privat war ich unzurechnungsfähig. Also eigentlich hätte ich privat in diesen Jahren besachwaltet gehört, jetzt als Privatperson, und ich kann das Jahre später so gut nachvollziehen, weil ich war nicht ich. Und diese Scham ist etwas, was mich sehr zurückgehalten hat, auch in dieser Beziehung noch eine Zeit lang zu verweilen. Ja. Trotz all dieser schwierigen Geschichten, die auch du kennst, was gibt deiner Meinung nach Menschen die Kraft, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen?
Ja, die es wirklich schaffen wollen, es kommt halt schon dieser Moment, wo man merkt, so kann und will ich nicht mehr weitermachen und was bin ich für ein Vorbild für meine Kinder. Also das ist das, wo ich meine Kundinnen oft dann endgültig erwische, weil einerseits kommt dieser Einwand immer, ich zerstöre die Familie, sie haben ja dann keine Familie mehr. Und wenn ihnen aber bewusst wird, das ist keine Familie mehr, was sie da haben, ja. Und was bin ich als Mutter für ein Vorbild für meinen Sohn oder für meine Tochter? Und trotzdem irgendwo so dieser Wunsch, wieder in Frieden und in Ruhe zu leben. Und es dauert halt manchmal und es gibt leider Gottes eine Vielzahl von Leuten, die das wirklich nicht schaffen, so traurig das ist. Und das ist auch immer so bitter, wenn ich mitbekomme, ja, es gibt halt einfach Frauen, die können, wollen, will ich jetzt gar nicht sagen, es geht einfach nicht, ja. Das ist halt, ich versuche halt in jeder Hinsicht Bewusstsein zu schaffen, mich auch mit anderen Institutionen zu verbinden, wo man sagt, vielleicht niederschwelligere Angebote, Bewusstsein zu schaffen. Aber es ist schon irgendwo dieser Moment, wo dieses eigene Überleben einfach wichtiger wird, wie diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass es so wie wir beide so Rollmodels gibt, die darüber sprechen, dass man es selber erlebt hat, dass man es bis zu einem gewissen Grad kennt. Natürlich gibt es da alle Varianten und dass man es schaffen kann.
Hast du hier einen Tipp an die Gesellschaft, an das Umfeld, wie es sich verhalten kann, dass man sich öffnet, dass man zumindest das Vertrauen haben kann, nicht alleine da zu sein?
Was mir wichtig immer wäre oder ist, dass vom Umfeld nicht diese eigenen Bewertungen und die eigenen Gedanken dem anderen umzuhängen, ja, sondern nicht dieses, na bitte, jetzt reißt euch zusammen wegen der Kinder oder so, sondern einfach zuzuhören, nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen, sondern einfach zuhören und einfach nur sagen, egal welche Entscheidung du triffst, ich unterstütze dich und ich gehe mit dir diesen Weg, ja, oder ich helfe dir bei der Suche nach einer Unterstützung oder nach einer Wohnung oder nach Alternativen, aber nicht diese eigenen Ängste, was ja oft bei dem Umfeld mitspielt, dieses, na jetzt denkt's an das Haus oder na geh bitte, der Papa und die Mama und die haben es auch geschafft, ja, also diese Dinge, ja, einfach wirklich wegzutun und zuzuhören und sagen, ich bin bei dir da, egal was du brauchst, ich gehe mit dir diesen Weg.
Wunderbar. Darf ich dir noch eine abschließende Frage stellen?
Sehr gerne.
Wenn heute jemand zuhört, der vielleicht selbst gerade in so einer Situation ist, was möchtest du dieser Person ganz direkt sagen?
Was möchte ich dieser Person sagen? Nimm dir bitte jeden Tag 10 Minuten Zeit und spür in dich rein und frag, ob das noch das ist, wo du bleiben möchtest. Und glaub daran, dass du das schaffen kannst und dass du auch ein anderes Leben vielleicht verdient hättest.
Sabine, erlaubst du mir, dass ich unser Gespräch zusammenfasse?
Ja, bitte, sehr gerne.
Ja, und du unterbrichst mich gleich, wenn du es anders empfindest, bitte. Für mich bleibt aus unserem Gespräch wieder mal die Erkenntnis, Gewalt hat kein Gesicht. Sie kann überall passieren. In jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Straße, in jeder Familie. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum so viele Menschen wegschauen. Weil es einfacher ist zu glauben, dass es einen selbst nie betreffen wird. Aber genau das Wegschauen macht aus meiner Empfindung Gewalt erst möglich. Deshalb braucht es Menschen, die hinschauen. Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Familienmitglieder. Und manchmal würde schon dieser eine Satz ausreichen: Du bist nicht alleine. Lange Rede, kurzer Sinn. Gewalt beginnt oft im Verborgenen. Aber der Ausweg beginnt fast immer mit einem Moment der Klarheit und oft mit einem Menschen, der sagt: Du musst da nicht alleine durch. Ist das für dich so
wunderbar,
okay?
Wunderbar.
Ja? Dann möchte ich, wie immer zum Abschluss, liebe Hörerinnen, eine Frage an dich weitergeben. Wann hast du das letzte Mal wirklich hingeschaut? Wenn jemand in deinem Umfeld stiller geworden ist, sich zurückgezogen hat oder plötzlich nicht mehr so wirkt wie früher. Manchmal beginnt Veränderung mit einer einzigen Frage: Geht es dir wirklich gut? Mich würde wirklich interessieren, wie du über dieses Thema denkst. Es ist mein Herzensthema, aber ich möchte gern wissen, wie du dazu stehst. Hast du selbst erlebt, dass jemand Hilfe gebraucht hat? Oder hast du vielleicht selbst einmal den Mut gehabt, tatsächlich hinzuschauen? Schreib mir bitte deine Gedanken unter diese Folge, beziehungsweise schreib mich persönlich an. Denn ich würde mich wirklich freuen, wenn du deine Perspektive mit mir teilst. Denn genau solche Gespräche, die dieses Tabu aufbrechen, sind notwendig in dieser heutigen Zeit. Vielleicht erreicht auch diese Folge genau diejenigen Menschen, der sie gerade hören muss. Und deswegen bitte ich dich um eines. Wenn dich diese Folge bewegt hat, dann teile sie. Und wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein. Denn genau darum geht es hier, über Themen zu sprechen, über die schon so lange geschwiegen wurde. Und ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei Lange Rede, kurzer Sinn, Leben Leute und Liquidität. Danke fürs Zuhören. Wir legen jetzt eine vierwöchige Pause ein und kommen dann wieder mit 9 Folgen solo und mit spannenden Gästinnen und Gästen im Gespräch. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.